Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze gerade gegenüber von Crystal F., der mir freudig entgegengrinst.
Hallo.
ganz anders, wie man vielleicht meinen könnte, wenn man seine Musik hört.
Ja, wenn man die Musik hört, aber ich glaube so die öffentliche Person, die ich darstelle, das ist jetzt schon nicht so, das bin ich, ne? Ja. Und da sind die Leute dann nicht mehr geschockt, glaube ich. Aber ja, wenn man jetzt wirklich nur die Musik kennt, dann denkt man wahrscheinlich so, oh.
Ja, da werden wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen. Du bringst nämlich am 9. November, also wahrscheinlich, wenn ihr das hier hört, in ein paar Tagen, dein neues Album raus namens Panzerband und billiges Crack.
Ja, man weiß nicht genau, ob es ein EP ist oder ein Album. Es sind 9 Songs. Ich habe es eigentlich als EP quasi angedacht und dann sind es 8 Songs gewesen. Dann habe ich halt noch einen gemacht, weil ich bis zur Abgabe noch eine Woche hatte und Bock hatte. Und jetzt, ich bin immer so im Zwiespalt, sage ich so, Album, EP, ich sag jetzt immer Platte, weil das ist so.
Ja, da ist man auf der sicheren Seite.
Kann aber beides sein, aber.
Aber ist das nicht auch so eine alte Deutschrap-Krankheit, dass man jetzt unbedingt sagen muss, was das ist?
Ich glaube, das ist nicht nur eine Deutschrap-Krankheit, das ist eine deutsche Krankheit. Wir Deutschen müssen immer alles richtig kategorisieren können. Muss immer ganz akkurat sein.
Ja, aber was würdest du denn selbst, nee, da kommen wir gleich zu, aber 9 Tracks finde ich eigentlich, weil wir es gerade angesprochen haben, ist eine ziemlich gute Länge. Ich finde das perfekt. Alles, was sich zwischen 7 und 12 Songs abspielt, ist für mich top.
Ja, ja, ich mag 12 Songs sehr gerne. Also für ein Album mag ich 12, vielleicht nochmal 13, aber mehr nicht. Ich bin auch zum Beispiel gar kein Fan von Skits. Ja. Habe ich sehr selten, weil Skits sind Sachen.
Kommt drauf an. Es gibt ein paar legendäre.
Genau, ja, ja, das schon. Aber das muss dann wirklich richtig gut sein, so. Also zum Beispiel, ich glaube, Flair ist ein Künstler, der hat die wacksten Skits der Welt. Und der hat dann, das ist jetzt nicht
gab's abwertend nicht auf, ihm gab's gegenüber. Nicht auf, wo gab es denn diesen Skit, wo Santino so Leute nachäfft? War das auf Vibe?
Boah, ich weiß nicht. Ey, das verschwimmt. Also glaub, bei Flair verschwimmen die Alben auch einfach. Okay. Ja, das ist dann halt ganz funny. Der hat ja sowas öfter irgendwie, wie Beko dann erzählt, dass er in Chinatown irgendwie ein rotes iPhone sieht und so. Das sind dann alles Dinge so. Ja, das hörst du einmal an, aber dann ist der Witz halt durch. So.
Ja, das stimmt.
Und ich finde, sowas hat auf einem Album da nicht unbedingt was zu suchen.
Ja, und ganz ungewöhnlich heutzutage, das Album kommt einfach nur so raus als CD. Wenn man möchte, kann man ein Bundle irgendwie noch sich dazu bestellen, aber keine Box, alles Mögliche. Und damit wir es einmal schnell abgehakt haben, warum?
Na, also es war so, dass ich relativ spontan eigentlich die Idee hatte, beziehungsweise ich habe halt angefangen, weil ich dachte, boah, ich habe jetzt schon, ich war in einem sehr tiefen Loch nach der Tour, nach dem Album, was ja im März rauskam mit Raw Fiction, und war so, boah, Alter, ich weiß nicht, am liebsten würde ich alles abmelden, gar keinen Bock mehr, so ganz viel Finanzamt-Scheiße und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, ach, fängst du einfach an, hab mir ein Beat gesucht, hab so halb freestylend hier, da in der Ecke, habe ich quasi einen Song aufgenommen und habe ich gemerkt, ah, geil, so hat Spaß gemacht. Und dachte ich, ey, komm, am liebsten einfach mal wieder wie früher, so einfach ein bisschen paar Songs machen und so schnell wie es geht raushauen, aber halt ohne Qualitätsverlust. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen eine limitierte CD und wenn du Bock hast, kannst du ein Shirt dazu kaufen, so wie wir es früher halt gemacht haben. Und dann ist das Ding, dann kannst du halt Videos bezahlen, kannst Mixing, Mastering, alles Mögliche echt korrekt bezahlen und musst nicht drauflegen, aber hast halt den Spaß und du bist nicht in diesem, oh Gott, ich muss jetzt noch, keine Ahnung, 2000 Boxen verkaufen, bis wir die Produktionskosten wieder drin haben und so. Weil ich bin ja auch so dieser Organ, ja, ich bin halt der Manager quasi ja von Raw Fiction und mache alles und ich lade mir sowas immer sehr, sehr krass auf. Und wenn du dann so eine 4-, 5-, 6-monatige Promo-Phase hast und irgendwie jede Woche fragst, ob du Boxen verkauft hast und so, das fickt einfach meinen Kopf. Aber sowas von. Und da hatte ich halt gar keinen Bock drauf und habe gesagt, komm, wir machen jetzt einfach was relativ, was klein limitiert ist. Das ist dann leider, beziehungsweise leiser, leider voll das für das Glück im Unglück quasi. Also wir wollten nur 1000 CDs machen und dann war aber, wir haben es Donnerstag reingestellt und dann war halt bis Sonntag keiner im Büro beim Shop und die konnten halt keine Mengen einstellen und dann habe ich irgendwie Samstag eine Mail gekriegt, so ey, wir haben 1800 CDs weg und ich so, oh Mann, fuck. So, wir wollten nur 1000 machen, naja, müssen wir halt 2000 machen. So.
Ja.
Deswegen sind jetzt auch noch ein paar da. Aber ja.
Ist das dann nicht auch sogar in eurer Sparte, sag ich mal, also was man jetzt so allgemein als Horrorcore bezeichnen könnte, ist es dann nicht sowieso nochmal ein größeres Risiko zumindest gewesen, wenn man jetzt die und die Boxenanzahl produziert hat und dann vielleicht irgendwann mit einem Index oder relativ schnell in eurem Fall mit einem Index zu kämpfen hatte? Ich glaube, der ist mittlerweile ja ziemlich moderat geworden.
Nee, also das, die BPJM indiziert ja in der Regel eigentlich nichts mehr, einfach weil sie nachdem Rammstein sie verklagt hat und quasi Schadensersatz eingefordert hat, sind die halt super vorsichtig geworden. Mhm. Und wenn du dann nicht irgendwie gerade Kollege...
Das muss schon so ein Eklat passiert sein.
Genau, wenn du Farid und Kollege bist, so, dann indizieren die dich halt, weil sie selber unter Druck stehen, weil dann melden sich da so viele Leute, aber das ist nicht mehr wie 2006 oder so, mhm, wo gefühlt jedes Berliner Rap-Album indiziert wurde. Und wir haben ja auch irgendwie, keine Ahnung, 8 Free-Download-Alben und keine Ahnung, 2, 3 richtige Alben, die halt indiziert wurden.
Ich glaube, bis hin zu Narben oder so wurde, glaube ich, jedes Album von dir indiziert, oder?
Ja. Kunst des Todes, mein erstes Solo-Album, wurde indiziert wegen dem Snippet.
Auf dem was passiert ist?
Songs wurden da abgespielt. Bei uns ist halt das Problem, dass nicht...
wegen dem Snippet.
Ach, ja, weil die CDs wurden halt nicht indiziert, sondern die Webseiten wurden immer indiziert. Also rawfiction.de wurde als Online-Medium indiziert quasi.
Echt?
Mhm. Und da wurden dann halt, ich habe letztens nochmal die Briefe gelesen, weil ich rausfinden wollte, welche Songs denn genau indiziert sind. Und dann haben sie unsere ganzen Free-Download-Sachen halt indiziert und anderem auch halt das Snippet zu Kunst des Todes. Und da ja quasi das Snippet das Album repräsentiert, kannst halt das Album nicht mehr verkaufen. Und
aber stell dir mal vor, du hättest jetzt 10.000 Boxen vorproduziert oder 5.000 oder so.
Ja, aber also das ist bei uns halt nie das Problem. Hm. Also seitdem wir 2014 angefangen haben mit dieser Boxengeschichte, gab es halt noch mal eine Anzeige wegen einem anderen Soloalbum von mir. Und seitdem hast du halt deine Ruhe. Und vor Release machen die in der Regel halt wirklich nichts. Außer du hast halt wirklich ein Schnellverfahren und irgendwer ist da ganz, ganz krass drauf so. Aber ja, der Vertrieb ist da manchmal so. Wenn wir so die erste Single abgeben, so, die sind dann so, puh, okay, jetzt macht ihr wieder das und das da drauf. Hättet ihr euch vielleicht auch ein bisschen später noch aufsparen können. So. Aber bisher, also ich bin da ganz entspannt geworden. Im Endeffekt sollen sie es doch machen. Also,
ja. Würdest du es denn selber so... Also kannst du es nachvollziehen, warum die Alben indiziert worden sind?
Also auf die Indizierung in Hinsicht auf einen Jugendschutz finde ich nicht schlimm.
Mhm.
Da bin ich auch gar nicht so der Feind von, theoretisch. Es ist halt im heutigen Zeitalter, es ist total überflüssig.
Ja.
Ob du kannst ein Medium indizieren und dann hast du 3 Tage später halt die Songs rausgenommen und sind sie wieder bei Spotify und hast vielleicht nochmal 2, 3 gemacht.
Ja.
Und aber bei uns war ja auch der Fall, dass wir halt Anzeigen wegen, keine Ahnung, Gewaltdarstellung, wegen Volksverhetzung und so bekommen haben, halt wegen den Songs. Und da muss ich sagen, das war halt schon echt super krass, ne? Weil du denkst ja so, was zur Hölle passiert hier eigentlich?
Ja.
Und dann musst du irgendwie zum Gerichtsverfahren und dann Aussagen und dann, naja. Aber wir haben ja immer Glück gehabt, so, wir sind ja immer davon gekommen, ne, mit unserer schrecklichen Musik. Aber es ist ja auch ein bisschen, ich finde, das ist halt dann doch Gerechtigkeit, weil es gibt Sachen, die sind halt einfach Quatsch. Weil wenn, ich habe zum Beispiel einen Song, der heißt Regentanz, der wurde indiziert und quasi dann angezeigt wegen Gewaltdarstellung. Und der zitiert halt einen Thriller, der in Deutschland ein Bestseller ist. Ein ganz krasser Bestseller. Das Buch, das hat nicht mal das hat keine Altersbeschränkung oder irgendwas, das kann sich jeder durchlesen und gefühlt hat wahrscheinlich jedes zweite Hausmütterchen in Deutschland das gelesen. Und aber wenn du es dann auf eine andere Weise vorträgst, ist es plötzlich so total bedenklich. Wenn es
also aggressiv klingt.
Ja, oder weil es vielleicht aus der Tätersicht geschrieben ist, aber da macht Deutschland halt einen sehr krassen Cut. Und ich finde, ja, ich finde es Quatsch. Also eine Indizierung ist okay, weil ich sage, es ist ja auch nicht unbedingt Musik, die jetzt eine 12-Jährige hören sollte oder ein 12-Jähriger, sondern es ist schon Erwachsenenunterhaltung so. Und in der Hinsicht kann ich es nachvollziehen, aber heutzutage ist es total überflüssig. Also guck mal, auch bei dem Kollege Farid Bengding, die haben davon jetzt diesen Platin gegangen und wahrscheinlich irgendwie die dreifach Gold oder keine Ahnung, dann indizieren die das Ding wegen keine Ahnung was, so habe ich mich gar nicht so reingelesen, aber das, jeder hat es gehört, tausendfach.
Ja, also klar, ja. Also die wird es auch nicht mehr jucken.
Ja, aber zum Beispiel in Bezug auf so Rechtsrock und so, finde ich das vollkommen gut, also das ist ja auch eine eigentlich ist die BBJM eine wichtige Behörde, weil ich sage, ich finde auch, dass sowas wie Rechtsrock, das gehört nicht in den normalen Handel und das gehört auch einfach verboten, so blöd wie es klingt, weil wir sind halt kein Rechtsrock. Wir sind im Endeffekt Erwachsenenunterhaltung und von daher könnte ich damit leben, wenn jemand sagt, hier, das Album ist so und so. Wobei bei Narben zum Beispiel habe ich, gerade weil meine Soloalben alle indiziert sind, habe ich da so ein paar Sachen, ich habe ganzheitlicher gedacht zum Beispiel, dass ich es wirklich...
Das war ja auch ein Konzeptalbum.
Genau, es war ein Konzeptalbum, es hat nie irgendwie sich auf mich bezogen, ich habe nie meinen Namen gesagt oder meinen Künstlernamen oder irgendwas, sondern habe halt dann auch noch ein Hörbuch dazu aufgenommen, es gibt eine ganze Geschichte dazu, es ist nicht, und bei sowas kann man dann halt auch nicht so unbedingt was sagen, weil du bist nicht irgendwie, ich rappe hier, ich bin Hauke und ich schneid deiner Mutter die Kehle auf und ficke von unten rein oder was weiß ich, sondern es wird beschrieben und es wird nicht alleine dargestellt, sondern es wird erklärt, warum ist das Ganze so. Und das, es ist halt natürlich eine Geschichte und du kannst natürlich sagen, okay, der eine Teil von dem Buch ist scheiße, aber wenn im Endeffekt es von mehreren Seiten beleuchtet wird, muss es auch nachvollziehbarer sein. Und bisher haben wir keine Probleme gehabt, also von daher...
Ja. Und da könntest du es dann quasi verargumentieren, warum das so ist.
Genau, und das wäre auch das erste Album gewesen, wo ich gesagt hätte, nee, das verteidige ich. Das sehe ich nicht ein, dass das beanstandet wird. Und aber es kam ja nichts. Aber was natürlich nervig ist, ist, dass du dann halt Songs nicht live spielen kannst. Und wenn du Pech hast, sind es halt wirklich gute Songs. So wie bei Trailer Park oder so, wo bei Craig Street Boys 2 bis auf 2-3 Songs alles indiziert wurde und plötzlich dein bekanntestes Album zu der Zeit... Kannst du nur noch 3 Songs davon spielen? Das
kannst du es dann gar nicht mehr spielen oder nur noch vor Leuten, die über 18 sind?
Genau, ab 18 kannst du spielen. Ja. Da haben sie ja letztens auch gemacht, so diese ab
18 Tour. Ja.
Genau, genau. Und da können sie es dann machen.
Ja.
Ja.
Würdest du dich denn überhaupt selber, weil es ja auch so ein Ding ist, man sagt ja, Künstler sagen immer gerne, dass Leute sie in Schubladen packen wollen und unbedingt Genres finden wollen, würdest du denn das so unterschreiben, so okay, Horrorcore, das bin ich, weil ich finde, dass sich im Rap ja ganz, ganz viele Sparten auftun und sich und ich finde, komischerweise wird nichts einzeln betrachtet. Es ist alles immer noch Rap. Es ist nicht so, wie Leute über Death Metal reden, aber auch über Post-Hardcore und über Grunge und so weiter. Bei Rap wird nur über Rap gesprochen.
Naja, wobei, wenn öffentlich über Rap gesprochen wird, ist es meistens so Gangster-Rap. Ja. Da, das ist ja das Bild, so, ja, ich ficke deine Mutter und irgendwie dummer Türkenakzent plötzlich und so. Das ist ja quasi die öffentliche Wahrnehmung von Rap. Das hat sich jetzt ja so ein bisschen geändert, nachdem du dann irgendwie alternativere Bands hast, die vielleicht auch mal bekannter geworden sind. Aber sowas wie Casper wird plötzlich, nee, das ist doch kein Rap mehr. So, und
ja,
das ist super dumm. Natürlich, für mich ist das alles eins, aber man muss sich schon irgendwo einordnen. Und, oder beziehungsweise ich kann mich da sehr extrem und ganz gut einordnen, weil ich sagen muss, Horrorcore ist halt das, was mich ganz krass geprägt hat, seitdem ich 11, 12 bin, glaube ich. Und deswegen liebe ich das auch so. Und ich halte die Fahne dafür einfach extrem hoch und sage es auch überall, wo man mich fragt, sage ich, ey, das ist Horrorcore. Und Horrorcore ist geil, weil ich auch das Bild von Horrorcore quasi den Leuten verständlich machen will. Horrorcore heißt ja nicht, dass du über Dämonen rappst und dass du die ganze Zeit nur über Umbringen oder so rappst, sondern eigentlich ist Horrorcore so eine düstere Seite von Rap.
Also betest du hier nicht jeden Abend irgendwie einen Haufen Hühnerknochen an und schaust?
Nein, gar nicht. Nee, und das ist ja auch nicht unbedingt die Musik, die ich selber aus Horrorcore gehört habe. Es gibt ja auch noch Unterkategorien, die Leute sich selbst erschaffen haben. Zum Beispiel Block und Schwarz und also Hirntod haben sich Psychocore genannt. Und du hast halt die Leute gucken halt so, ah, okay, die machen jetzt das. Zum Beispiel früher war ja Horrorcore, war MC Bastard. Ja. Was anderes hat man sich ja gar nicht vorgestellt.
Weiß
nicht,
so Kaiser vielleicht noch auch.
Genau, genau. Und es gab ja auch eine Phase, wo gerade dieser Berliner Rap halt sehr Horrorcore-lastig war, weil es halt einfach alles oder sehr viel halt auch so Memphis inspiriert war. Und du hattest dann halt so, du hattest ja Nord-Nord, du hattest Kaiserschnitt, du hattest Hirntod, du hattest Bastard, du hattest auch einen Taktlos, der teilweise halt auch schon so in die Richtung gegangen ist, wenn du möchtest. Dann auch ein Tarek von KZ und auch KZ sind teilweise Horrorcore inspiriert. Mhm. So, wenn Tarek einen Brother Lynchang-Song covert, dann das ist sein Ding. Ich weiß auch noch, der hat, als sie bei MTV waren, irgendwann hat Tarek auch gesagt, Horrorcore ist die beste Musik der Welt. So, das habe ich mir noch gemerkt, weißt du? Das ist wirklich, als die Hahnkampf rausgebracht haben. Aber nee, ich liebe Horrorcore und ich finde, das ist auch eine geile Sache, einfach zu beschreiben. Weil bevor ich an diesen Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, nee, das ist ja Horrorcore, war es für mich immer sehr schwer zu sagen, was mache ich eigentlich? Mhm. Weil auf der einen Seite bin ich vielleicht zu technisch und zu sehr Rapper für Leute, die so diesen Horror-Rap hören möchten oder vielleicht auch, keine Ahnung,
ich glaube,
diese Berliner Sachen hören wollten, die halt so ein bisschen simpler waren vom Rap her, aber halt sehr gewaltbasiert. Mhm. Und bei mir war Gewalt nicht unbedingt so super wichtig, sondern ich wollte aber auch immer ganz gut rappen.
Ja.
Das war für mich wichtig. Ich wollte gute Beats, ich wollte gut rappen. Sowas wie Devil's Night von D12 ist für mich eins der prägendsten Alben, die ich je gehört habe. Auch Slim Shady LP, auch Marshall Mathers LP. Alles Horrorcore-Alben. Das sind alles Horrorcore-Alben. Und die sind unfassbar wichtig gewesen für die Entwicklung in Rap eigentlich. Aber darüber, dann sagen alle, nee, weil Leute halt nicht verstehen, dass Horrorcore einfach sich mit negativen Sachen befasst oder halt auch mit traurigen Sachen und so. Das sind alles Sachen, die da reinspielen, was nicht unbedingt in dem normalen Rap stattfindet, der sich ja oft um positive Sachen, also positiv in dem Sinne, ich mach Geld, ich habe ein gutes Leben, ich will's raus schaffen aus dem Ghetto so. Und ein Horrorcore-Künstler sagt vielleicht eher so, nee, Mann, Alter, ich bin hier unten und mir geht's richtig dreckig und das ist, wie es mir geht und ich, keine Ahnung, ich überfall eine Oma. So, so ein blödes Bild, aber also, ich überfall eine Oma und.
Fast ein bisschen wie das, was man linken Rap oder Rap mit linken Inhalt, so Zecken-Rap, wie es ja auch häufig genannt wird, gerne mal ankreidet, dass es quasi mehr um Message geht oder um den Inhalt als um die Musik. Also, dass da Technik und Rap gerne mal auf der Strecke geblieben ist.
Genau, und das war in Deutschland für mich manchmal ein Problem. Wobei halt ein Bastard halt ein sehr krasser Rapper ist. Also der war ja schon immer krass. Und da merkt man dann halt auch diesen Memphis-Einfluss. Und in Amerika hast du das zum Beispiel gar nicht. Da geht's nicht. Du hast natürlich auch so Sachen wie ICP und so, die halt, ist auch überhaupt nicht mein Ding. Weil so Hillbilly-Horrorcore, so, da stehe ich auch gar nicht drauf. Für mich müssen es gute Beats sein, jemand muss gut rappen können und abgefuckte Sachen sagen.
Ja.
Und am besten noch Bilder, die für mich schon so sind, so, oh krass. So.
Ja, ich habe mir noch mal das Video angeguckt, das Zino gedreht hat auf der Release-Party von Narben. Und da hat er Schwarz, Blockmonster und Tamasch und Co. hat er alle gefragt, ob, also die sind ja schon Kummer gewohnt nach dem Motto, und ob du denen vielleicht sogar noch einen Schritt zu weit gehst teilweise. Und da waren sie alle so, ja, wir sind schon hart gesotten, aber da waren so ein, zwei Songs dabei, wo selbst wir so kurz zurück zusammengezuckt sind.
Ja, weil es aber auch, Narben ist ja zum Beispiel ein Album, das gab es in Deutschland noch nicht und ich wüsste nicht mal, dass es das auf der Welt schon mal so gab. Im Endeffekt geht es nur um, also es geht, Spoiler, um Kindesmissbrauch und die Folgen daraus. So, und wer hat denn sowas schon mal gemacht? So ein ganzes Album darüber aufbauen, dass jemand als Kind missbraucht wurde von seiner Mutter und daraufhin halt diese Probleme auftreten und jemand sich dann an jemanden rächen möchte, der ihn in der Schule quasi gemobbt hat und das so sehr mit sich getragen hat, dass es sein Lebensziel geworden ist. Was natürlich auch, es ist schon ein bisschen überzeichnet. Also, ne, aber das sind ja Romane auch. Aber alleine zum Beispiel so ein Tabu zu brechen, dass eine Mutter halt ein Kind missbraucht, ist das habe ich so halt noch nicht gehört, jedenfalls nicht so betrachtet. Und das Narben war halt ein Album, was sehr emotional war, weil es einfach nicht nur gerappt war, sondern jeder Song hatte irgendwie seine eigene Stimmung und du hast, ein Song wurde geflüstert, weil es halt in der Dunkelheit stattgefunden hat und irgendwie, ich habe versucht, jeden Song so zu performen, dass es in diese Geschichte reinpasst, wie auch ein Film, der ja auch Sachen mitteilt und so. Und ja, das hört man schon nicht gerne. So, ich weiß auch noch, als ich habe das Album ja mit 7-Inch gemacht und als ich Narben den Song geschrieben habe, den habe ich aufgenommen und dann bin ich so zu ihm ins Studio, meinte so, ja, hörst du mal an, so, aber ist schon nicht so die leichteste Kost. Und dann hat er den gehört und der meinte, boah, Alter, du hast mir gerade richtig den Tag versaut. So. Und das habe ich halt öfter gehört, dass Leute sich das so reingezogen haben. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, ey, da habe ich Mails gekriegt danach. Alter Schwede. Ja. Ganz krass. Also, das ist für mich ja auch Horrorcore, beziehungsweise das ist eine Sache, die für uns sehr prägend ist. Wir machen halt nicht Musik für die Leute, die immer gut gelaunt sind oder die irgendwie vielleicht mal einen schlechten Tag haben, sondern wir machen Musik für Leute, die, wo jeder Tag schlecht ist, quasi.
Aber das ist ja dann etwas, was ich was so ein bisschen unter der Oberfläche stattfindet.
Ja.
Beim ersten Hören hörst du das ja nicht. Beim ersten Hören hörst du nur, wie du, keine Ahnung, meine Schwester auf Keta vollpumpst und sie danach im Keller mit Panzertape irgendwo zu befestigen.
Ja, aber irgendwie, ich glaube, oder das, was ich halt gelernt habe daraus, für mich war es damals so, ich konnte halt meine Aggression und meine Wut irgendwie kanalisieren, indem ich negative Musik gehört habe, weil ich gemerkt habe, okay, anderen Leuten geht's auch nicht immer gut. So. Und ich konnte halt mit so viel guten Musik konnte ich irgendwie nie was anfangen, weil das halt einfach nicht meine Welt war. Es war nicht das, was ich gefühlt habe, was ich gedacht habe, so, sondern das, was ich gedacht habe, war plötzlich so, oh, krass. Hast du Devil's Night gehört mal von D12?
Bestimmt, ich war riesiger D12-Fan,
okay.
Aber ich kann dir jetzt keinen Track sagen, der
dieser Revelation-Song, der anfängt mit diesem, oder der, dieser I don't wanna go to school, I don't need no education, mit diesem Pink Floyd-Zitat. Mhm. Und da ist ein Part drauf, wo er halt darüber redet, Alter, meine Eltern mögen mich nicht und alle in der Schule mobben mich und das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass ich eine Knarre habe, um Leute zu erschießen und so. Und das war für mich damals so, Alter, krass, Mann. So, mir ging es auch nicht gut, so. Mir ging es gar nicht gut in der Zeit, als ich darauf gestoßen bin. Und
konntest du dich dann, also klar, du konntest dich damit identifizieren, aber war das dann für dich auch so quasi aus der Seele gesprochen oder schon immer jedes Mal, wenn du mit Horrorcore so in Berührung gekommen bist, dass dich ja dann irgendwie fasziniert hat, aber war das für dich dann immer ganz klar Kunst und überzeichnet?
Ja, aber es war Wut. Ja. So, na klar, ich hab jetzt zum Beispiel nie gedacht, dass irgendwie dass Bizarres Vater ihn vergewaltigt hat, als seine Mutter die Tage hatte. So, oder keine Ahnung, dass er von einer Jungfrau den Kitzler gegessen hat. Das war für mich nie so, ja, sondern es war für mich ja immer schon so, ja, die rappen. Ich habe auch nie gedacht, dass MOR die krassesten Messerstecher sind. Sondern ich habe das gehört und es war für mich so, okay, ist geile Mucke so. Und das hat diesen aggressiven Touch, den ich irgendwie selber auch mag halt. Das hat mich angesprochen. Und ich habe Musik immer schon als Kunstform gesehen oder als das, was es ist, als Unterhaltung und als Kanal irgendwie. Und so blöd, wie es klingt, das ist ja so ein Klischee, dass Leute sagen, ich therapiere mich damit. Aber absolut. Also ich habe in meinem Leben Sachen aufgearbeitet, die ich wahrscheinlich sonst nur mit einem Psychiater vielleicht aufgearbeitet hätte, einfach indem ich darauf gestoßen bin, als ich geschrieben habe oder daraus dann mal einen Song gemacht habe.
Ja. Ich hatte nämlich nie so den krassen Draht zu dieser Musik. Ich habe damals auch so vor, wie lange ist das alles her? 10, 13 Jahre oder so. Als so B-Stadt und so richtig groß war, saß ich halt in meinem kleinen Dorf in Niedersachsen und habe halt übelst viel Rap aus Berlin
gekommen. Wo bist du denn aufgewachsen?
In der Nähe von Oldenburg.
Okay, ich bin aufgewachsen in der Nähe von Hannover, in Nienburg an der Weser.
Okay.
Und da sogar dann halt nochmal richtig auf dem Dorf. So richtig,
ja, ich auch, 2000 Einwohner.
Digga, so. 3000, also bei mir war Großstadt schon. Das waren aber zwei Dörfer zusammengelegt.
Ja, ne? Bei mir auch. Und Oldenburg auch eine Dreiviertelstunde weg.
Ja, und bei mir war es halt so, wir sind damit, als ich 3 geworden bin, sind wir da hingezogen und diese Dorf Community, so ist ja auch nicht immer leicht. Ne? Man sagt ja immer, dass Großstädtler arrogant sind. Mhm. Aber wenn du so in so eine Dorf-Community kommst, die lassen dich nicht einfach rein. So, für die bist du dann so immer noch
den Zugezogen. Wenn du von außen kommst, das ist echt nicht leicht.
Genau. Und das war halt bei meinen Eltern und bei
mir. Du wirst nicht gefragt, wo du herkommst. Du wirst erstmal kritisch beäugt. Ja, und Leute fragen sich, wo du herkommst. Aber die werden dich nicht fragen.
Nee, du bist ein Ausländer. So. Und schlimmer noch war, wenn du wirklich Ausländer warst. So. Das war dann richtig schlimm. So. Und ich habe da in der Grundschule habe ich so viel Scheiße erlebt und natürlich auch Scheiße gemacht, aber das war halt einfach, für mich war, ich konnte ganz lange halt nicht unterscheiden zwischen Wut und Trauer, so, was ja manchmal nah beieinander liegt. Und da hat mich das dann halt abgeholt, weil es waren halt richtig beschissene Situationen, wo ich dann dauernd aus der Schule abgeholt werden musste, irgendwelche Lehrer haben mich da zurechtziehen müssen und die hatten natürlich auch ihr Bild und ich, so meine Mitschüler wussten schon, wie sie mich triggern können, damit ich halt wieder einen richtigen Ausraster hatte. Dann habe ich wieder irgendwen geschlagen oder dann wurde ich geschlagen. Dann so, das war meine Welt. So, dass keiner, mir konnte ja keiner helfen. So, vielleicht noch meine Schwester, so, aber die war die Person, mit der ich am nächsten war. Aber alles andere war Katastrophe. So, ich bin auch sehr froh, dass ich halt irgendwann dann raus bin, so aus dieser Geschichte. So klar hatte man Freunde irgendwo, aber es war so, ja, du hast nie richtig dazugehört. Wenn du nicht halt irgendwie im Schützenverein bist oder wenn du Freiwillige Feuerwehr, was ich auch mal war, bin ich aus dem Sommercamp geflogen, weil ich Streit mit einem hatte und dann habe ich dem so eine Spritzkanüle. Kennst du das, was von vorne Silikon auf... Silikon so? Nee, nicht Silikon, das ist schon Eisen, so Metall. Aha. Hast du... macht man halt vorne auf diesen Schlauch, schraubt man drauf. Und ich hatte den und dann hatten wir irgendwie Streit und so, dann habe ich den damit halt auf den Arm geschlagen und dann habe ich dem den Arm gebrochen und dann...
Und dann das hat sich noch eine lange Geschichte.
Ja, da musste ich dann abgeholt werden und das war halt so, das war typisch. So, meine Eltern wussten nicht, was los ist. Dann haben sie mich irgendwann mal zu einem Arzt gebracht oder eine Ärztin und die das erste Mal halt gefragt hat, so, ja, wie ist denn das? Warum fühlst du dich so? Warum kannst du nicht irgendwie anders und so? Und das war halt meine Welt. Und dann kam plötzlich Eminem und dann kamen die 12 und ich war so, boah.
Die haben mich auch krass abgeholt mit 12 und so. Eminem Show war meine erste CD, die ich so eine richtige CD, die ich unbedingt haben wollte. Davor habe ich halt CDs, so Mucke, die ich aus dem Fernsehen
kannte. Und Eminem Show war ja schon was Normales. Ja. Also das war ja, ist ja schon...
Danach bin ich dann zu den anderen Sachen.
Ja, da hat sich die Wut ja zum Beispiel irgendwie schon, da war ja schon so krass öffentlich, dass seine Wut sich halt gegen Amerika gewandt hat. So.
Ja gut, dann hat er noch Dubai AM und sowas gemacht natürlich.
Das war ja auf Marshall Mathers. Dubai AM war auf Marshall Mathers.
Dann hatte ich, aber ich habe doch diese EP, also diese Maxi-Single von damals noch, wo auch der Marilyn Manson Remix drauf ist.
Ja, das war Where I'm. Das dann war hatte halt
die schon vorher.
Das war Marshall Mathers, ja. Und du hast ja auch früher gar nicht so viel verstanden. Also ich habe, guck mal, ich bin jetzt 30. Ich war damals wirklich.
Ja, Clean It Out My Closet hat man halt dann verstanden,
weil
dieses Video auch so krass war.
Und du hast halt aber diese, das war ja wirklich Eminem Show. Ja. Und du hast aber halt das Feeling gehabt. So, ich weiß noch, ich bin irgendwann mal im Hochsommer mit einem BMX rumgefahren und habe American Psycho Teil 1 von Devil's Night gehört. Und ich dachte mir so, was zur Hölle erzählen die da, Alter? Was geht denn da ab? So, weil auch Eminem dann manchmal mit solchen komischen, wie er so lautiert hat manchmal nur, so, wo er gar nichts gesagt hat. Und du denkst, was passiert da? Und das war einfach so bedrückend, dass du so Gänsehaut hattest. Ne?
Ja.
Und lustigerweise habe ich dann halt später, Narben kam ja auch echt im Sommer raus und so, und haben mir Leute auch geschrieben, boah, wir saßen hier gerade bei 30 Grad im Auto so und plötzlich haben wir beide so krass Gänsehaut gekriegt und ich dachte mir so, witzig, so, dass andere Leute auch solche Momente mit meiner Musik haben.
Und ja, voll. So, also als ich, das Ding ist, ich habe nicht so viele Berührungspunkte. Ich finde, ich habe das immer wieder beobachtet teilweise und fand auch immer wieder Tracks gut, aber ich konnte mir das jetzt nie so am Stück reinziehen, weil es einfach nicht meins ist.
Und das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Also gerade auch sowas wie Narben und so, das sind keine Sachen, die kannst du nicht einfach hören. Das kann auch ich nicht einfach hören. Das ist jetzt keine CD, die du bei Besuch einlegst und sagst, komm, wir hören uns das an, sondern es ist halt wirklich eher zu konsumieren wie ein Film oder wie, du musst in der Stimmung dafür sein. So. Und kann ich vollkommen nachvollziehen.
Ja. So. Aber ich bin per se schon sehr empfänglich für Alben oder für Musik, in der es darum geht, sich so quasi mit seinen Abgründen fast schon auseinanderzusetzen, mhm, oder wo es einfach ja in einer sehr emotionale, aber egoistisch-emotionalen Sicht irgendwie geht. Und ich glaube, dafür wird man ja jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr sensibilisiert, wenn man sich anguckt, wie groß Lil Peep geworden ist.
Ja.
Oder was
Suicide Boys,
was jetzt Lance Butters hier in Deutschland mit der letzten Platte dann doch eine gute Aufmerksamkeit bekommen hat, finde ich immer noch zu wenig, aber eine gute, wo er sich auch sehr viel mit solchen Themen auseinandersetzt. Also da geht es dann eher so um so, ja.
Angst. Ich habe die Platte nicht gehört, ich habe aber tatsächlich Interviews dazu gesehen, weil ich konnte mich mit seiner Musik zum Beispiel nie anfreunden, aber fand
Er sagt gute Dinge, also
genau.
Seine Meinung deckt sich sehr häufig mit meiner.
Ab dem Interview, was er mit Nico gemacht hat und A zum J, mhm, Nico und Lance Waters, dachte ich so.
Das ist ja schon ein bisschen her.
Ja, du sagst schon gute Sachen, so deine Mucke feiere ich nicht, so, aber Interviews finde ich schon gut. Und dann habe ich mir halt die Interviews jetzt zu der neuen Platte angehört und Max feiert das ja auch und so. Man kriegt das natürlich auch alles mit, so. Ich habe auch ein, zwei Videos geguckt und da dachte ich dann auch, ah, witzig, guck mal, er macht einen Song, der heißt Keller und alles geht so in diese tiefe und irgendwie eklige Richtung.
Ist teilweise auch echt eklig, was er da über seinen Bruder sagt und so.
Ja.
Also es geht schon wirklich auf eine familiäre Ebene auch.
Ja. Und so. Ich finde es immer witzig, wenn ich merke, dass halt Künstler oder Rapper quasi so auch schon so diese Einflüsse mit reinbringen, wie zum Beispiel Casper mit Lang lebe der Tod.
Das Video ist super Album. Eklig.
Ja, ja. Und ja. Lustige Story ist, ich wusste ja, ich mache Narben und ich hatte schon so das mit der Schnitzeljagd und alles mögliche, so die ganze Promophase hatte ich im Kopf und ich wusste das und wir wussten, wir gehen raus mit so einem Rätselvideo, was alle Menschen wahrscheinlich nur ficken wird, weil keiner das verstehen wird. Und dann kam Casper plötzlich und wie wird die Platte angekündigt mit so einem Rätselvideo? Ich so, ne, Dicker. Mach jetzt nicht so, weil ich auch weiß, Casper ist ja auch jemand, der wirklich super viele Sachen kennt und auch feiert und der mag auch diese Memphis-Sachen und auch Horrorcore, der ist ICP-Fan und so. Ich habe dann sogar noch getwittert, ich so, Dicker, du machst jetzt kein Horrorcore-Album, oder? Weißt du, das hätte mich so gefickt. Das hätte mich so gefickt, wenn plötzlich Casper kommt, weißt du?
Ja.
Auch hätte der so eine Schnitzeljagd gemacht, ich wär gestorben. Also das war wirklich so.
Hat er vor dir released?
Nee, der hat dann ja nochmal verschoben und so, aber eigentlich es ist ja auch keine Horrorcore-Platte, aber tatsächlich, das Video ist schon heftig.
Aber wenn du sagst, dass du es nachvollziehen kannst, also auf dem Album sagst du ja zum Beispiel auch, dass deine Musik niemals im Radio laufen wird. Oder zumindest nicht, wenn du ein Rentner bist oder so.
Ja. Ja, es ist ja auch so.
Also triggert dich das wirklich, dass das so ist? Also wir reden hier von Radio, eigentlich muss man ja von Playlist reden oder so.
Nö, es ist ja eher ein Fakt. Es ist ja eine Sache, mit der man sich abgefunden hat. Früher war es ja so, du hast irgendwie deine CD zu Juice geschickt und dachtest, warum reviewen die das nicht? Oder, keine Ahnung, die Backspin war zum Beispiel das erste Magazin, was über uns ein bisschen gesprochen hat. So, da hatten wir bei dieser Next Generation vielleicht so 8 Zeilen oder so, wo das Album reviewed wurde. Und damals war ich immer so, warum nicht? Weil für mich, ich war so, Rap ist doch Rap. So, wir rappen doch krass. Und dann so ein paar Jahre später dachte ich, okay, deswegen, so, weil die Texte halt so merkwürdig sind. Das ist ja gar nicht für jeden verständlich und das war auch so übersteuert und so.
Ich glaube, es ist super befremdlich für jemanden, der sich halt vielleicht nicht damit auseinandergesetzt hat, auf einmal sich halt Mucke darüber anzuhören, wie seine Schwester vergewaltigt wird.
Wie jemand seine eigene Mutter fickt. Ich hatte letztens...
Jetzt muss ich den Haken setzen bei Polly, dass explizite Inhalte hier drin sind.
Ich hatte letztens eine Situation... Ich habe irgendwo eine Zeile getwittert und mit einem Bild dazu und ich war so witzig und dann saß ich mit meiner Frau und einem Freund und dann hat meine Frau plötzlich gesagt, ey, das ging gar nicht, absolut nicht, und ich war so, was ist mit dir so, ne, weil meine Frau kennt mich, die weiß ja, ne, so, die hat noch nie was gesagt, so das geht, oder die hat schon ein, zweimal was gesagt und da hatte sie recht, hätte ich vielleicht nicht rappen sollen damals, aber das war halt so komisch für mich und dann haben wir halt so ein bisschen drüber diskutiert und ich war so, das ist doch überhaupt nicht, also keine Ahnung, und dann habe ich den Tag danach gedacht so, ey, wenn ich so weit gebracht habe, dass meine Frau, die wirklich abgebrüht ist, was das angeht, die mich ja so kennt, ne, wenn die schon sagt, das geht zu weit, dachte ich so, wie soll ich denn in meinem Leben noch mal einen Menschen kennenlernen, quasi der mich nicht für vollkommen wahnsinnig hält. Ich habe wirklich gedacht, so, für den Fall, dass meine Frau vielleicht mal nicht mehr ist, so, wenn ich da eine neue Frau kennenlernen sollte und die dann so mitkriegt, was ich mache, dann denkt die sich auch, wen habe ich mir da geangelt? So.
Du bist aber ja auch wirklich, also wenn es einen deutschen Rapper gibt, der so Jekyll in Hyde mäßig unterwegs ist, dann bist es ja wohl du.
Ja, ich, aber das...
Das ist so verwirrend.
Aber es macht mir so Spaß.
Das, ich glaub's.
Nee, und für mich ist das so funny, weißt du, zum Beispiel, ich habe die neue Platte ist für
vielleicht
mich so...
Vielleicht müssen wir das gleich auch ganz kurz erklären, was du überhaupt noch so machst neben der Musik.
Ja, weil die neue Platte ist zum Beispiel für mich so easy listening Songs. So für mich so, du wirst richtig Spaß mit der,
du,
mit der
Platte. Du hast auch vorgestern oder so getwittert oder gestern hast du halt so ein Screenshot aus dem Video von Das bin ich genommen. Wo du ja, glaube ich, sowieso sagst, das hat ein Meme-Potenzial bis zum Mond.
Wieso? Guck da.
Und hast geschrieben, wenn man fest davon überzeugt ist, einen Hit gemacht zu haben und einem dann klar wird, dass man darüber rappt, wie obdachlose Blech rausen und sich genau. vollkotzen oder
ja.
so.
Ja. Und plötzlich merkt man so, stimmt, damit kann sich nicht jeder identifizieren. Ach, das stimmt, ist ja doch kein Hit. Aber solche Momente hatte ich tatsächlich öfter, dass ich wirklich so war, das ist ein Hit. Das ist ein Hit. So, und dann denkst du so, hä, warum funktioniert das nicht? Und denkst du so, ach so, richtig so diese Momente und keine Ahnung. Oder
Facepalm. So.
Wir haben diesen Song Andere Mütter zum Beispiel, da geht es darum, dass wir rausgeworfen werden von oder uns von unseren Alten trennen und ne, der ist schon ein bisschen in die Fresse. Und für mich war das zu der Zeit damals, war ich so, boah, das könnte auch ein Radiohit sein, boah, der geht so ab und so, ne? Und sagt Vis-à-vis zu mir, boah, ich weiß gar nicht, ob wir den spielen können hier, das ist ja wirklich, das ist ja schon zu hart. Und ich war so, hä?
Aber wie, also du bist ja dann nicht, du sagst ja schon selber, wenn man so eine Platte hören möchte, dann muss man dazu im Modus sein, ist quasi wie ein Film.
Ah, das sehe ich zum Beispiel jetzt bei Panzerband, sehe ich das gar nicht.
Nö, da würde ich das auch nicht so krass unterschreiben.
Weil ich aber auch abgeschlossen habe mit diesem Narben-Serienmörder-Ding, weil für mich habe ich das mit Narben, ich habe das durchgespielt, ich habe das gemacht, ich habe es von vorne bis hinten konzipiert und das will ich nicht nochmal nachmachen. So, das habe ich jetzt auch schon, ich habe es halt, wie gesagt, ich finde, ich habe es so gut es geht gemacht.
Ja.
Egal, ob jetzt nur für mich oder auch auf Deutschland bezogen. Ich kenne nichts, was quasi den Qualitätsanspruch hat und auch so gut funktioniert von vorne bis hinten. Das will ich nicht nachmachen.
Ja.
So, weil dann wird es konstruiert und dann musst du dich halt an dem Ding messen. Und da hatte ich dann gar keinen Bock mehr drauf. Und dadurch wurde für mich Rap wieder mehr, ja, Rap. So, es wurde wieder mehr Rap. So, ja, es war so
bisschen rappen.
Gute Lines schreiben, so geile Lines schreiben.
Aber stellt man sich das dann so vor, dass du dann hier so sitzt mit deinen zwei Katzen und
einer leider noch.
Ja, tut mir leid.
Oh, ich weine.
Und dann schreibst du Texte und die ab und zu so krass ins Fäustchen lässt und also so dir einen abkicherst, aber dabei gerade die ekligste Zeile der Welt geschrieben hast?
Ich schreibe selten zu Hause. Also ich
beschreibe. Das ist jetzt auch nicht so die einladende Atmosphäre, um diese Texte zu schreiben.
Guck mal, meine Frau ist halt viel hier, die arbeitet von zu Hause und so. Und dann, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich mit ihr so selten, dass ich zu Hause schreibe. So, ich schreibe eigentlich immer so auf dem Weg zum Sport oder vom Sport nach Hause oder wenn ich irgendwie so ein bisschen unterwegs bin. Weil ich schreibe ja auch im Kopf so. Also eigentlich, ich schreibe viel im Auto, zum Beispiel auf Autofahrten, weil da hast du deine Musik, raps halt so vor dich hin. So, und dann funktioniert's. Aber lustigerweise gab es wirklich eine Situation, da, ich weiß gar nicht, was er da hier gemacht hat, aber die hat irgendwas gemacht und ich musste im Bett sein. Oder ich war im Bett halt, weil unsere Wohnung ist nicht so groß. Und ich lag da und Kroket lag, also meine Katze lag so bei mir. Und ich habe so nachgedacht, ich so, wie kriege ich es denn hin, dass ich Narben, den Song, dass ich das halt so darstellen kann, dass es nicht zu... Ah, okay, der wurde halt von seinem Vater vergewaltigt. So. Und als dieser Moment war, dass ich dachte, die Mutter ist es. Die Mutter hatte Sex mit ihm. Die hat den missbraucht. Das war für mich, ich guck so Kroket an. Ich guck so Kroket an und ich so, das ist es, Alter. Das ist es. So, ich war richtig so, ich so, ja, ja. Und, Digga. das ist schon wirklich nicht normal. Aber wie gesagt, wenn ich solche Alben gemacht habe, dann war ich auch immer sehr in dieser Bubble drin. Weil dann habe ich mich auch nur noch damit beschäftigt. Da habe ich Hörbücher gehört, die sich damit befassen. Ich war irgendwann mal beim Sport und dachte mir so, ich habe wirklich noch nie gesehen, wie ein Mensch aufgeschnitten wurde, eine Leiche. Ich war so, wie sieht denn das eigentlich aus? So mit der Haut und wie funktioniert das denn eigentlich? Ja. Und ich war gerade beim Sport. Und dann dachte ich so, ich YouTube das mal, Sezierung. Saß ich so auf einer Trainingsbank bei McFit. Ah, okay, ein Video von der Sezierung. Dann sehe ich, wie so eine Leiche aufgeschnitten wird. Ich so, oh, krass. Steck Handy wieder weg. So, trainiere weiter. Ich dachte mir, was ist das denn für eine Situation? Mhm. Du befindest dich manchmal in so Situationen, die für dich irgendwie
komplett gedankenversunken.
Ja, genau, ich bin gedankenversunken. So. Und für mich ist das halt nicht mehr, das ist nicht komisch. So, sondern es ist für mich so, ja, okay, es gehört dazu. Aber wenn du das später so reflektierst, denkst du dir so,
das war schon weird.
Es ist schon weird. Ist auch schon sehr, sehr anstrengend für deinen Kopf. Weil wenn du dich nur mit dem Serienmörderkram befasst, dann bist du halt in so einer ganz negativen, schwarzen Welt drin. Und das wirkt sich natürlich auch auf dein Privatleben aus.
Ja.
Und ich wusste, wie anstrengend das mit Narben war. Und dachte so, boah, beim nächsten Projekt, da habe ich echt Angst, dass vielleicht, keine Ahnung, irgendwas ganz Schlimmes in meinem Leben passiert, einfach aufgrund der Stimmung, in die ich mich selber reinbringe, um Musik zu machen.
Ja. Wie ist denn das dann überhaupt für dich? Weil, also deine Frau ist ja auch YouTuberin und macht da sehr viel. Du hast bis zum letzten Sommer hin, hast du auch noch deinen eigenen YouTube-Account so ein bisschen gepflegt.
Genau, ich habe es mal ausprobiert.
Hast du Vlogs gemacht und wenn man dich auf Instagram verfolgt, ist es auch herrlich. Auf jeden Fall. Und ich frage mich immer, wie viel Ironie da auch hintersteckt teilweise, weil du dann schon so Spielchen mitmachst wie, keine Ahnung, bewerte deinen Tag nach Schulnoten in den Kommentaren. So, dass man, ne, das sind ja so alte Tricks, um irgendwie Reichweite zu generieren, die so Influencer, sage ich mal, gerne nutzen. Und dann sieht man halt so, wie du in dieser perfekten YouTube-Welt, wie sie ja wirklich ist, wie ihr beide hier sitzt mit euren Katzen und Halloween-Masken bastelt und du bist der beste Ehemann der Welt in diesen Videos. Und alle sind so, oh, Hauke ist so süß,
ja,
unfassbar.
Ja. Ja, ja.
Und guck, oh, wie ihr über Kinder redet, Wahnsinn.
Ja, ja.
So, ne? Und dann hört man deine Platte und ich frage mich halt, wie häufig das Leute A, so checken, ne, was du für Musik machst, weil da sind ja auch nicht wenig Klicks. Und dann so gucken, was du so treibst.
Das
und
ist schon stabil, muss man sagen.
Wie dann so das Feedback dazu ist.
Ja.
Und ob das für dich selber nicht weird ist, dass du so quasi für die Öffentlichkeit ganze Zeit zwischen diesen beiden Rollen so hin und her springst. Und du bist ja auch, das habe ich auch von allen möglichen Menschen, denen ich gesagt habe, dass ich dich treffe, alle haben gesagt, das ist der netteste Mensch der Welt.
Aber für mich ist es tatsächlich gar nicht so ein Widerspruch, weil ich bin ja ich.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und das...
Aber verstehst du, dass Leute das als ein Widerspruch
Natürlich. Empfinden? Also dass normale Menschen, wenn die jetzt sehen, okay... Im Video ist er so und keine Ahnung, also wenn ich...
Du musstest ja auch gerade lachen, als ich das erzählt habe.
Natürlich, so, ja. Ich finde das ja alles witzig.
Ja.
Weißt du, ich, wie du gesagt hast, ich treibe manche Dinge so auf die Spitze, dass ich sage, Alter, warum hat mir denn noch nie jemand gesagt, dass ich der letzte Spaß bin oder so, weißt du?
Ja.
Aber das ist halt auch...
Aber man fragt sich halt, ist er der letzte Spaß oder tut er so, als wäre er...
Nee, ich finde das witzig.
Ja, und genau,
ich glaube, dass die Leute das ja auch checken und ich bin in der unfassbar guten Situation, dass mir Leute nichts übel nehmen. Ich kann machen, was ich will. Ich kann YouTube-Videos machen und ich habe mal ein Vergleichsvideo gemacht zwischen meinen Katzen, weil viele Leute immer so, die sehen ja gleich aus, ich weiß nicht, welche Katze das ist und so. Ne? Und dann habe ich so ein Video gemacht, wo ich so kleine Filmausschnitte von den Katzen und so Bilder und dann habe ich so ein Rätsel dazu gemacht und so YouTube License-Free Musik drunter gemacht, die auch bei Bibi laufen könnte oder was weiß ich. Ne? Und das war so süß und so lustig, aber das war eine Situation, da dachte ich so, oh weia, oh weia. Wenn ich das jetzt online stelle, oh weia, so. Und dann habe ich es online gestellt und alle sind so, boah, ist das lustig, boah, das ist so süß und so weiter. Und ich bin irgendwann weg davon gekommen, dass ich der Musik oder dem Image der Musik irgendwie
dem Rapper da
entsprechen
sein.
Muss.
Ja.
Ich muss das nicht sein, weil ich bin, wie ich bin. Und wenn ich vor dir stehe und mich totlache, wenn ich halt irgendwie... wenn ich rappe, meine Alte ist schwanger, ein Fall für Hauke MacGyver, Kleiderbügel und Stift, der Zuhause Abtreiber. Und dann lache ich mich tot. Aber so richtig, weil ich so einfach auf Rap-Ebene finde ich dieses Bild einfach so unfassbar witzig. Und ich, wirklich, da könnte ich mir auf die Schulter klopfen für sowas. Und lache.
Ja.
Du siehst mich lachen und du weißt, wie viel Spaß ich daran habe. Und du denkst, ist das abgefuckt? Wie kann das passieren?
Und dann 10 Minuten später sieht man euch auf der Couch sitzen,
genau, wie
ihr Masken bastelt.
Ja, aber das, es ist ja alles Teil von mir.
Ja.
So, ich bin, und man darf jetzt aber auch, also ich glaube nicht, dass es so ist, dass Leute denken so, okay, der ist ein Spast und das ist irgendwie so die größte Schauspielerei oder was weiß ich. Es hat ja, wie ich schon erzählt habe, es hat seinen Ursprung, dass ich mich nicht mit positiven Vibes irgendwie auseinandersetzen kann, weil...
Aber gerade deshalb ist ja diese YouTuber-Welt, die eigentlich ja nur aus positiven Dingen, da ist ja immer alles super, besteht. Also wenn man da jetzt einfach mal alles grob über den Kamm schert.
Na klar, ne? Klar.
Ist ja, das ist immer eigentlich das... der krasseste Gegenspruch, den man sich ausdenken kann.
Ja, man zeigt da natürlich jetzt nicht die negativen Sachen oder man zeigt es nicht, wie es dir schlecht geht. So. Aber das ist ja zum Beispiel eine Sache, deswegen habe ich es irgendwann dann ja auch aufgehört. Also nicht aus dem Grund, weil ich sage, es war jetzt warmel nichts so, aber das war für mich einfach, es frisst sehr viel Zeit und du musst halt dauerhaft kreativ sein, was bei der Musik nicht so ist. Wenn du mal 3 Monate keine Musik machst, dann ist das so.
Und wahrscheinlich immer sympathisch.
Genau. Ich bin ja auch ein sympathischer Typ, weißt du? Ich bin jemand, ich kann mich mit jedem unterhalten und ich finde irgendwie eine Grundlage, mich mit dir zu unterhalten. Und so, wir gehen beide aus dem Gespräch raus und wahrscheinlich, ja, ist ein netter Kerl.
Ja.
Jeder sagt mir, ja, du bist ja nett und so, ne? Und ich bin ja umgänglich. Ich bin, wie gesagt, ich bin ja kein Sozialspast oder so.
Ja, daran kein Zweifel.
So. Genau. Und von daher, ich kann zeigen, wie ich bin und Leute sagen, ah, Mensch, du bist so ein netter Typ, aber das überträgt sich ja auch noch, das überträgt sich auf mein Leben, weißt du, warum sind wir überhaupt an den Punkt gekommen, dass wir mit Ausnahmezustand auf 3 gegangen sind zum Beispiel, warum haben wir 3000 Boxen verkauft, warum ist das so, weil ich seit 14 Jahren Musik mache und quasi von Anfang an nie irgendwo dazugehört habe und noch nie hat mir jemand gesagt so, das was du machst ist richtig geil, sondern ich bin die ganze Zeit in dem Denken, finden eh alle scheiße. So, ich habe in meinem Leben, glaube ich, nichts öfter gehört als, also das kannst du vergessen. So alles, was ich wollte. Früher war für mich, boah, einmal auf Tour gehen.
Also deshalb in der eigenen Blase einfach arbeiten.
Ja, weil mit uns wollte keiner arbeiten, uns hat noch nie jemand Props gegeben. So.
Ist ja auch etwas, was du immer mal wieder gerne betonst,
also, ja,
dass man so eine Außenseiterrolle hat, gerade in dem Rap-Zirkus.
Aber es ist so, weil es ist ja gar nicht so vielleicht... Leute checken das schon und haben das auf dem Schirm. So, aber ich gehe nicht auf Hip-Hop-Partys. Ich hasse weggehen. Ich hasse mit vielen Menschen sein. Ich trinke nicht. Ich ziehe keinen Koks und so. Das sind alles Sachen, die schon mal davon abhalten, dass du im Hip-Hop-Bereich dich mit Leuten verstehst. So. Und deswegen, ich bin immer so, ich bin ich. Ich habe meine Freunde und das ist auch cool so. Und wir machen unser Ding und ich bin da. Manchmal bin ich verzweifelt, weil ich denke so, warum kriege ich keine Anerkennung für das, was ich mache und für den Weg, den ich gegangen bin? Und das ist eher das, was mich ärgert. So,
was glaubst du, woran das in erster Linie liegt? Weil es vielleicht schnell abgetan wird als, ach, das ist ganz komisches Pflaster, auf das du dich
da begibst. Das ist
Vergewaltiger-Rap oder so.
Ich verstehe es nicht, weil...
Du hast, glaube ich, auch gestern oder vor ein paar Tagen hast du auch so einen kleinen Rant hingelegt auf Twitter gegenüber Deutschrap-Medien.
Ja, weil das sind Sachen, guck mal.
Da habe ich erstmal geguckt bei WhatsApp, wann ich dir die Zusage gegeben habe.
Nein, davor oder danach. Nein, das hatte gar keinen, da habe ich auch WhatsApp-Nachrichten gekriegt, oh, was ist passiert, weil alle wollen ja mal Gossip wissen. Und ich war so, nee, es ist gar nichts. Aber es hat mich.
Ich war so, okay, habe ich einen Tag zu lange
überlegt. Nein, ach Quatsch, nein, dann hätte ich dir das geschrieben. So, ich bin ja jetzt kein Typ, der das. Das sind einfach Sachen, die mich irgendwie ärgern, weil ich denke, alle hypen immer hoch, dass Deutschrap so vielseitig ist und so cool ist und so. Aber dann. Sobald du dann halt irgendwas machst, was halt in den Augen vielleicht der Redakteure zu Sparte ist, sagen nee. So, das war mit Narben zum Beispiel. Ich war immer so, wir sind auf 21 gegangen mit Roughnecks. Ich dachte so, boah, jetzt werden wir anerkannt. So, okay, erste Tour war plötzlich so, oh krass, erste Tour wurde gebucht, so. Und, oder die erste richtige Tour. Und dann gehen wir auf 9 mit Frieden. Und ich war so, jetzt kommen die Festivals. Nee, nichts. So, dann kommt Narben. Und ich habe mir, das war zu einer Zeit, wo halt alle Leute mal gesagt haben, boah, Promophasen so langweilig geworden und so. Mhm. Und dann bietest du halt Hip-Hop-Plattformen an, hey, ihr könnt Teil davon sein, habt ihr Bock, dieses Rätselvideo bei euch reinzutun oder wollt ihr irgendwie involviert werden oder wir können zusammen das arbeiten, weil ich dachte, weil ich aus dem künstlerischen Denken war, ah, ist doch geil. So, oder wir waren mal in der Juice, so, ja, mit Frieden, so, das war cool. Und dann dachte ich so, oh, dann kann man bestimmt auch über ein Soloalbum reden, weil du hast eine gute Geschichte dahinter, es ist einzigartig, du hast das Konzept dieser Promophase und sagen die dir, nee, ist zu Sparte. Und ich so, hä? So, wir sind jetzt Top 10 gegangen, so, wir spielen gute Touren, ich rap jetzt nicht scheiße, so, ich habe die Story dazu, mit mir kann man reden, ihr habt schon mal mit mir geredet, ihr wisst, ich kann reden, ich benehme mich nicht daneben. Und dann denke ich mir so, ey, bei euch finden Leute statt, die irgendwie nur ihr gut findet. So, und das ist mein größtes Problem, dass es immer noch so krass davon abhängig ist, dass du entweder dem Medium was bringst, was man auf wirtschaftlicher Seite vielleicht auch verstehen kann. Deswegen bin ich auch bei manchen Medien nicht sauer, dass die sagen, sorry, Verlag sagt nee, so, weil ich weiß ja, wir haben jetzt nicht die krassesten Klicks. Wir sind jetzt nicht irgendwie ein Animus, der Beef hat.
Ihr habt halt eine extrem treue Fanbase.
Genau. Wir haben jetzt nicht die größte Fanbase, aber wir haben eine Fanbase, die halt extrem treu ist, weil es nichts anderes gibt, was vergleichbar ist. So, es gibt in Deutschland nichts, was genau diese Art von Humor, aber auch der Negativität irgendwie vereint. Also, das gibt es nirgendwo anders. Weil, ja, deswegen haben wir es auch so schwer. Und entweder musst du Leute bedrohen, so, was auch nicht mein Ding ist, so, da habe ich gar keinen Bock drauf. So.
In Redaktion einreiten.
Ja, oder andere Geschichten, oder, weißt du, dann kommst du mit irgendeiner Familie oder mit irgendwelchen Straßenjungs oder was weiß ich was. So. Oder du musst halt irgendwo ganz doll dafür sorgen, dass Leute dich halt so gut finden, dass sie sagen, ja komm, dich laden wir ein. So, ja, so ist die Welt, ja. Es ist ja Vitamin B, so. Aber ich finde es halt immer schade, dass man sagt, weil wir haben eine Berechtigung. Uns gibt es jetzt seit 2006, das sind 12 Jahre, so. Und wir machen seit 12 Jahren das Gleiche, nicht das Gleiche, aber wir machen diese Art von Musik und sind in dem, würde ich sagen, immer besser geworden, immer einzigartiger, haben eine stabile Kernfanbase. Viele Leute denken, wir sind klein. Wir sind nicht klein. Wir spielen Touren vor, teilweise.
Spielt ihr nicht Velodrom bald?
Nein, Velodrom haben wir mit Trailer Park gespielt. Ja, also, das ist. Also, wenn du Velodrom.
Ja, das hab ich auf jeden Fall gemacht, aber ich hatte gerade so im Kopf, das ist vielleicht auf der nächsten Rap Fiction Tour oder so.
Nee. Nein, davon sind wir noch ganz weit entfernt. Aber dann werden wir auch nie kommen. So, und das ist auch cool. Aber wir sind halt nicht, wir sind nicht klein. Wir sind nicht irgendwie. Ja, wir sind Teil der Szene, uns gibt es. So, wir sind relevant, finde ich. Und wir sind auch wichtig dafür, weil es uns. Es ist halt, wenn du Bock hast darauf, solche Sachen zu hören, dann gibt's uns.
Ja.
Und die Leute kennen uns ja auch. Und das ist was mich manchmal ärgert. So, dass Leute, die mit jemandem sprechen, der, keine Ahnung, 400 CDs in der ersten Woche verkauft, so, aber es ist halt für die so, ah, okay, das ist aber guter Rap, so, das ist ja relevant, so, sagt, nee, ihr seid Sparte, weil wir, klar sind wir Sparte, aber es ist doch auch okay, so, Sparte ist jetzt ja nichts Schlimmes.
Was regt dich denn daran am meisten auf, also quasi der fehlende Support oder dass die Rap-Medien deiner Meinung nach nicht neutral genug sind?
Mich regt auf, dass die Anerkennung dafür nicht da ist. Weil wenn du 12 Jahre diese Musik durchziehst, wo von Anfang an klar ist, dass du keinen Erfolg damit haben wirst. Du ziehst das 12 Jahre durch. Du hast nach 9 Jahren hast du den ersten Chart-Einstieg. Nach 10 Jahren bist du Top 10. Nach 12 Jahren bist du auf Platz 3 gechartet. Du spielst plötzlich Shows vor, keine Ahnung, 600 Leuten. So, wo andere Top 10-Rapper keine Ahnung, vielleicht mal 150 ziehen und so. Mhm. Du wächst stetig und dass dafür keine Anerkennung kommt, das ärgert mich. Einfach nur das. Würde mir jemand sagen, Mann, ihr seid, feier ich. Oder wenn irgendjemand einfach mal sagen würde, krass, ihr habt den Schuh durchgezogen, eure Mucke ist total kacke für mich, gefällt mir überhaupt nicht, ist gar nicht mein Ding, kann ich mir nicht antun, weil das versaut mir meine Stimmung. Mhm. Aber Respekt dafür, dass ihr durchzieht. Das ist das Einzige, was ich möchte. Ich möchte nur, dass jemand sagt, Respekt, Alter. Respekt, dass du diese Scheiße durchziehst. Dass du wirklich seit 12 Jahren darüber rappst, dass du Schwestern im Keller abstichst.
Ja. Respekt dafür.
Dass du T-Shirts hast, wo das draufsteht. Und Leute kaufen das. So, wir sind, das ist vielleicht auch wieder so eine Eigenart aus diesem Hardcore-Bereich. Und das war ja der eigentliche Grund, warum wir im Hardcore-Beatdown-Bereich überhaupt so präsent waren. Hip-Hop wollte uns nicht. Weil wir zu hart waren oder keine Ahnung was waren. Oder keine Ahnung. Und plötzlich waren wir im Hardcore-Beatdown-Bereich und da hat alles funktioniert. Und bei uns kommen so viele Sachen zusammen. Du hast diese...
Das merkt man ja auch dann zum Beispiel bei Swiss und die anderen, die ja auch extrem viele Hörer aus ganz anderen, die natürlich auch nicht mehr Straight Rap sind, schon länger nicht mehr.
Ja.
Aber ja super viele Leute aus anderen Genres dann
gezogen. Aber genau haben, das ne? ist ja auch das Wichtigste. Das war auch bei KZ damals. Krass. Stimmt, das war die erste Band, wo du hingegangen bist und du hattest Punker, du hattest Hip-Hopper, du hattest Mettler, du hattest alle irgendwo, weil die Jungs selber auch aus diesen Bereichen kamen. Du hattest einen Nico, der halt sehr Punk ist und sich damit auseinandersetzen kann. Du hast nicht nur dieses Scheuklappendenken so. Du hast auch Leute, die sich damit auskennen. So. Du hast plötzlich mal jemanden, der ein Motorhead-Shirt trägt, so was damals so, oh krass, der hat ein Metal-Shirt an. So.
Kennst du diese Metal-Pullis, wo so draufsteht, ich höre kein Hip-Hop, ich höre lieber Musik und solche Sachen?
Ja, Mann, ey, das waren auch das waren so geile Zeiten, einfach so als so Mettler und Hip-Hopper, so weißt du, so Hoppersprüche. Hopper. Ja, so Hoppersprüche, Übershit, Mann. Und aus dem Denken kommst du und spielst dann irgendwelche Metal-Shows so und dann kommen die krassesten Typen kommen zu dir mit den längsten Haaren der Welt so, wo du denkst, so, boah, die haben überhaupt keinen Bock und die sagen, boah, ich habe das Album gehört, überkrass. Mhm. Als Kunst des Todes konnte man bei EMP kaufen damals und damals war das eine Zeit, das ist so ein Metal-Mail-Order so und das ist ja 2009 gewesen und da gab es nicht viele Hip-Hop-Platten. Aber die haben gedickt, okay, das ist...
Das war ja auch keine gute Zeit für Hip-Hop.
Das ist negativ, so. Das passt schon irgendwo.
Ist das vielleicht so einfach, kann man es vielleicht ganz stumpf so umschreiben, dass es auch irgendwo Musik ist, die einfach Außenseiter anzieht?
Ja. Wir machen Musik für Außenseiter, wir machen Musik für Leute, die halt wirklich, die es nicht unbedingt leicht im Leben haben. Natürlich kannst du auch, wenn du es leicht im Leben hast und wenn es dir gut geht, unsere Musik hören, einfach weil es dir gefällt oder weil du irgendwie den Witz daran verstehst oder so. Aber guck mal, wenn ich irgendwie poste, was du gesagt hast mit diesem Jahr, dass ich damit keiner identifizieren kann, dann kriege ich Mails, dann sagt einer Dicker ja, ich war auf Heroin, ich habe mit Obdachlosen Schore geraucht, ich habe meine Schuhe verkauft für die allerletzte Scheiße. So, ich kann mich damit richtig krass identifizieren. Ich bin aber clean geworden, so, aber feier das.
Ja.
So. Und dann kriegst du solche Mails und denkst dir so, ja, das ist so. Ich hatte zum Beispiel den ersten richtig krassen Reality-Check hatten wir, als wir das erste Mal in Leipzig gespielt haben. Und im Backstage dann Jungs ankamen, hast du Bock, ein Blech zu rauchen? Ich war so, nee, hab ich nicht. So, ach so, okay, cool. So, und ich war so, krass. Egal, wie abgefuckt oder übertrieben das für mich immer wirkt, was ich manchmal rappe, weil ich sage, ich überzeichne so sehr, dass Leute sagen, okay, ist ja überzeichnet, ist ja Kunst. So.
Ja.
Und dann, nee, das ist die echte Welt für manche Menschen. Und die echte Welt ist sogar noch gemeiner als alles, was ich rappe, so, weil diese Sachen ja stattfinden. Und es ist einfach krass, Mann. So, ich habe heute, hat mir ein Freund halt was geschickt, so, da hat sich ein Mädchen umgebracht. Und bei der Traueranzeige war halt so ein Zitat von uns dabei und das wurde uns zukommen lassen mit den Worten so, ja, hätte es die Musik nicht gegeben und die Konzerte, die wir mit euch hatten, so hätte sie sich schon vor 4 Jahren umgebracht. Weißt du, boah, weißt du, du gibst Leuten...
Da zieht sich aber der Magen zusammen
auf. Ja, und du gibst halt Leuten irgendwo einen Halt, weil sie wissen, ah, okay, es ist okay, weil denen wird immer nur gesagt, so, nee, du bist nicht okay. So, du hast, keine Ahnung, Borderline, du hast es. Und die kriegen immer nur gesagt, so, es ist nicht okay, wie du bist. So, du bist nicht okay. Das wissen die doch selber. Die wissen doch selber, dass es nicht okay ist, sich selbst zu verletzen oder was weiß ich zu machen. So, als ob sie es nicht wissen. So, und dann kommt jemand und erzählt dir, Mann, so egal was du bist, wer du bist, so, wir sind in der abgefucktesten Welt, die es gibt. Aber das Einzige, was hier okay ist, bist du. So. Und dann sind Leute plötzlich so, boah, krass. So. Und das sind keine Einzelfälle. Und genau aus solchen Gründen, weil wir halt für unsere Leute so extrem wichtig sind, finde ich, haben wir Anerkennung verdient. Weil, ja, Mann, du stehst ein für Leute, die sagen, ohne euch hätte ich mich umgebracht. So, ja. Es ist auch nicht leicht. So, du ziehst dir das ja auch rein, weil wenn die dann jemand schreibt, irgendwie bei Narben so, habe ich letztens eine Mail bei Instagram gehabt. Ne? Und da habe ich echt 2-3 Tage gebraucht, bis ich die wirklich richtig aufgemacht habe und in der Mut war, mir das durchzulesen. Ja. Weil jemand mir dann halt gesagt hat, boah, ich habe das Album gehört, bei mir sind so viele Sachen aus der Kindheit hochgekommen, dass ich gar nicht mehr klarkomme so. Aber ich habe durch das Album habe ich verstanden, dass ich das alleine nicht bewältigen kann. Ich brauche Hilfe und ich habe mir diese Hilfe jetzt gesucht. Danke dafür. So. Und ich war so, wie reagierst du denn darauf? Du kannst ja, du bist ja auch nicht immer, ich bin ja auch nicht, ich versuche mich jedem irgendwie nochmal anzunähern und so, aber manchmal auf so lange Mails, die so persönlich sind, dass du denkst so, boah, krass, dass du das mir, einem fremden Menschen gerade erzählst, weil ich dir etwas gegeben habe durch meine Musik oder so. Und
was dich aber ja nicht direkt zum idealen oder perfekten Ansprechpartner macht.
Nee, absolut nicht. So, aber ich finde es ja auch gut, dass Leute einfach sich an irgendjemanden
wenden. Ja, besser, sie schreiben dir als niemanden.
Genau. Oder und dann passiert halt irgendwelche Scheiße oder sie, keine Ahnung, so, drücken halt Hero. So, dann schreib mir doch
lieber. Aber was macht das denn dann? Das ist doch auch dann ein unheimlicher Druck dann, wenn du dann mehr oder weniger regelmäßig oder häufig solche Nachrichten bekommst. Weil du ja quasi weißt, für wen du Musik machst.
Ja.
Und selbst wenn du die Leute persönlich nicht kennst, hast du dann da manchmal so Einzelschicksale im Kopf oder so? Oder?
Ja, also klar. Also das hatten wir schon immer, dass ich irgendwie bestimmte Menschen im Kopf hatte, wenn ich über Sachen gerappt habe.
Also ich meine, stell dir jetzt nochmal theoretisch vor, du würdest einen Track machen, der suizidbejahend ist. So. Und was das, also machst du dir darüber Gedanken, was das auslösen könnte? Wenn du schon weißt, dass es viele Leute gibt, die sich so krass mit deiner Musik identifizieren,
darüber und denen das viel gibt? Darüber habe ich nie nachgedacht. Aber dass es Teil des Denkens ist, so, das steht außer Frage, dass ich über so Sachen wie, okay, ich würde mich am liebsten selbst umbringen in irgendwelchen Situationen, dann, das gehört halt dazu, aber ich tue es ja nicht. So, weißt du, ich bin da durchgekommen oder ja, hab's durchgestanden und ich bin immer noch da und ich kann auch lachen.
Ja.
Ne? Ich kann hier stehen und mich totlachen. So. Ja. Trotz allem, was ich erlebt habe. So. Das sind ja immer Sachen, ich glaube, Leute checken das. Und ich glaube auch, dass guck mal, ich stehe dann nach der Show noch mal 2 Stunden und versuche wenigstens, dass man noch mal ein Foto macht oder noch mal kurz quatschen kann und so. Und die Leute sind immer so, boah, krass. Wie, du bist hier draußen? Ich sage, ja klar, was soll ich da drin? Was soll ich denn im Backstage? Klar, so ist es manchmal ein bisschen stressig, weil es sehr viel wird. Und wenn Leute dann echt betrunken sind, so, dann kommen schon Situationen, dass genau solche Fälle dann so schon an die Grenze gehen. So. Ich hatte auch jemanden, der war halt echt super besoffen. Der war zum Beispiel schon viel ganz groß. So, ne? So, der war schon viel massiger als ich und ich war damals schon sehr massig. Und der war so überschwinglich und er meinte so, boah, ich stand auf dem Stuhl, ich wollte mich umbringen, ich wollte mich erhängen und so. Und dann habe ich gedacht, also es gibt einen Mensch, der an mich glaubt und das bist du und so. Und ich will dir so danken und es hat sich alles gebessert und so weiter. Und der dich drückt und dann nimmst du dir auch die Zeit so. Und der ist aber auch, der merkt dann oder hat in dieser Situation halt nicht gemerkt, so, okay, irgendwann ist auch der Punkt, dass man sagt, so, okay, hier stehen noch mal ganz viele andere und irgendwie will jeder hier so ein bisschen rankommen. Und dann steht der so, guck dich nur so an und pöbelt so ein paar andere an. Und du sagst schon so, mein, guck mal, Große, hier sind ganz viele und so, wirklich alles cool und so. Ich bin ja immer freundlich, ne? So, so ich will nie sagen, Mann, du bist einfach besoffen. So, weißt du? So. Aber das wissen die Leute ja selber. Wie ich schon sagt, die Leute wissen doch, was Sache ist. So.
Ja.
Und dann hat er sich auch am nächsten Tag entschuldigt, meinte so, ey, sorry, ich war richtig drüber so. Ne? Nächstes Mal passiert das nicht. Und dann hab ich ihn noch ein paar Mal wieder gesehen. Und dann hat er sich auch nicht nochmal so verhalten, so, sondern ist immer respektvoll, cool und so. Ey, ich bin ja noch nicht böse so. Aber ich nehme mir die Zeit für die Leute und das ist, was die Leute auch wertschätzen. Die sagen, ja, krass, ich hätte nicht gedacht, dass du rauskommst. Leute denken ja nicht mal, dass du dein Social Media selber machst. Die sagen, boah, krass, dass du mir geschrieben hast. Ja, warum denn nicht?
Ja, ne? Aber das ist dann ja auch, um den Bogen zu schließen, vielleicht wieder etwas, wo wir schon ganz am Anfang drüber gesprochen haben, was dann unter der Oberfläche passiert.
Ja, ja, ne? Natürlich. Also wenn du jetzt
Panzerband... Also, das sind ja dann Effekte deiner Musik,
genau.
Die man dann...
Das sind Sachen. Die man dann
nicht unbedingt einer... Kann man schon, aber nicht unmittelbar einer Redaktion oder so vorwerfen kann, dass sie das nicht wertschätzen, das in dem
Nein, Moment, ne? Natürlich.
Weil das natürlich Erfahrungen sind, die du persönlich machst.
Ja, aber wir sind ja keine...
Aber ich verstehe den Gedanken,
ne? Wir sind ja nicht seit gestern da.
Ja.
So, uns gibt es und die Leute kriegen uns ja irgendwie auch mit. Ja. Und auch wenn du nur einmal kurz auf unser Social Media irgendwie guckst oder... Keine Ahnung, Mann. Es gibt, glaube ich, wenig Bands, die so viel Tattoos, so Fan-Tattoos haben und auch krasse Dinger, so, wo du denkst, boah, Alter, so. Ne? Und man weiß ja schon, wer wir sind. Man weiß, okay, die sind irgendwie verrückt, die reißen ab, die machen dies, die machen das und so. Und dann, uns gibt es, wie gesagt, nicht seit gestern. Und ich finde, wer in Deutschrap ist ja nicht gerade groß. Und wer dann nicht weiß, dass es bei uns einfach auch so eine Sache ist, die Leute sind loyal, hast du ja auch gesagt. Wir haben eine loyale, feste Kernfanbase. Ich kann ein Album online stellen oder sagen, hier, ihr könnt ein Album kaufen. Dann kaufen halt 1800 Leute einfach so.
Ja.
Ohne einen Song gehört zu haben. Sie wissen, ja, das wird geil.
Genau, es werden halt keine 10.000 Alben verkauft, aber du kannst halt einfach blind quasi 1.000
genau,
Alben produzieren und du weißt, dass sie weggehen werden.
Sie wissen, das ist mein Ding so,
und ja.
Es wird immer größer. Wir sind jetzt an einem Punkt,
ich meine, ihr habt ja auch echt, also das nicht, dass das irgendwie noch eine krasse Relevanz ausstrahlt, obwohl doch in gewissen Maßen schon, aber Charts seid ihr ja auch immer weiter geklettert.
Charts sind relevant. Klar sagen Leute immer so, Charts sind nicht relevant, aber warum gehen die Leute denn da nicht die ganze Zeit Top 10? So klar gehen Rapper die ganze Zeit Top 10, aber das sind ja,
10%
der Rapper.
Charts sind natürlich relevant, um zu gucken, wer wie relevant ist quasi in der breiten Masse, aber oder wer eine kaufstarke Fanschicht hinter sich hat, aber ja nichts mit Qualität oder Wertschätzung zu tun.
Nein, das natürlich nicht. Aber das hatte sie ja noch nie.
Ja.
Früher war es so, dass das Radio bestimmt hat, was groß wird oder ein Major-Label.
Nur weil jemand auf eins chartet, muss er ja nicht auf einem großen Festival gebucht werden.
Nee. Das, guck mal, das siehst du bei uns. Wir hatten noch nie ein Festival-Booking. So, und wir haben so viele Platzierungen, so dass es für mich schon scheißegal ist, wie wir gehen.
Ja.
So, ich mache ein Projekt aus Spaß an der Freude, weil ich richtig Bock habe und schreibe in 5 Wochen quasi ein Projekt und will es so schnell rausbringen, wie ich Bock habe, aber ohne Qualitätsverlust. Und ich weiß, dass ich damit jetzt nicht Top 10 gehe, aber ich habe auch gar. Es ist mir einfach egal. Es ist mir soweit egal, weil ich weiß, ich hätte es jetzt auch dahin treiben können, dass ich Top 10 gehe. So, ich hätte auch eine Box machen können und ich hätte auch nochmal 4 Monate Promo-Phase und alles groß aufziehen. Hatte ich aber gar keinen Bock drauf, weil das fickt meinen Kopf und ich habe da gar keinen Bock drauf. Das macht mir keinen Spaß.
Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, auch wenn ich nicht Ansprechpartner Nummer 1 bin, was Horrorcore angeht, dass es sehr gut ankommen wird.
Ja.
Weil es objektiv gesehen einfach ein sehr gut produziertes Album ist.
Genau.
Ein sehr gut gerapptes Album.
Ja.
Mit, und natürlich, auch wenn, ne, wenn, wie gesagt, wenn ich mir nicht den ganzen Tag reinziehe, also Horrorcore-Sachen reinziehe, aber ich beobachte das hier und da und es sind einfach sehr viele Schmunzler auch einfach ja, drauf. So.
Das ist es ja. Das ist so witzig. Das Ding ist so witzig. Das ist für mich easy listening. Ich sag, Alter, du kannst das rein, das ist feel good music für mich. Ja. Ich sag, das sind Punchlines. Ja, wirklich. Ich höre das und ich hab so, ja, ich
sitze beim Wohnung putzen.
Lach mich tot, ja. Ja. Ich schreibe beim Wohnungsputzen, dann fällt mir das ein, ich lach mich tot. Ich lache
wie wirklich. Wie doll hast du dich über die Kartoffelzeile gefreut?
Boah. Die habe ich beim Einkaufen geschrieben. Ich bin überhaupt nicht mehr klargekommen. Ist ja eigentlich so ein Belgier-Witz, ne? Mhm. Aber dann habe ich so den Beat und ich so, was ist der Unterschied zwischen einer Kartoffel und einer Schwester? So, boah, das ist ja auch wieder immer so ein Ding, weißt du? Dann bringst du bestimmte Bilder, so dieses jemanden im Keller umbringen und so. Und du führst es. Deswegen bin ich so extrem. Weil ich hab, keine Ahnung, 30 Alben gemacht, wo ich darüber rappe, Leute im Keller abzustechen. So. Aber ich bin immer auf der Suche nach dem nächsten Bild, was noch behinderter ist. Mhm. Ich muss es immer noch verrückter machen, weil ich einfach. Und dann finde ich diesen Weg und das ist so, als hättest du, keine Ahnung, plötzlich gemerkt,
dass. Zauberwürfelzähne gemacht.
Genau, als hättest du so eine Uhr seit 10 Jahren so und plötzlich sagt dir jemand, hey, wenn du da drauf drückst, dann leuchtet die und denkst, das ist ja überkrass. Ich habe diese Uhr seit 10 Jahren, die leuchtet ja, wenn man da drauf drückt. Ja. Du bist so. Was? Ja. So. Und deswegen habe ich so viel Spaß, weil ich einfach auch wieder Musik gefunden habe, die mich einfach so abgeholt hat. Ich habe zum Beispiel, G-Mosquée zum Beispiel, das ist ein Rapper aus Amerika, so, den ich halt vor kurzem eigentlich erst richtig auf dem Schirm hatte. Ich hatte zwar schon ein Album mal von ihm gehört, so, ist mir aber nicht so reingegangen. Und dann war der auf diesem Last American Rockstars Album von Gordy und Bizarre. Das war so, boah, Alter, was ist das für ein Part? So, Digga. So, weil ich liebe Rap, ich liebe Punchlines, ich liebe das einfach so sehr. Aber ich liebe das auf eine andere Ebene als andere Leute. Andere Leute lieben das so. Aber ich bin ein richtiges Hip-Hop-Kind. Und für mich ist eine Punchline, die so, wo ich sage, boah, alter Shade. Also, da sag ich so, ja, krasses Bild. So, das hätte ich nicht gerappt.
Ja.
Es gibt immer Sachen,
die. Also geht es auch immer um Grenzen.
Ja, es geht nur um Grenzen. Als ich hier KDM Shay, ich weiß nicht, ob dir der was nicht sagt. So, aber Shay war ja für mich jemand, ich habe den über Jagdpeil kennengelernt und dann so, klar, Melodien, alles Mögliche und so. Aber der hat Sachen gesagt, wo ich dachte, so, boah, die Kasche. So, er schießt Frauen und Kinder an der Ampel, so. Und so, ich war so, oh, Kinder erschießen. Alter. So, das war ich.
Das ganze neue Spielfeld für dich.
Ja, es war plötzlich so, als hätte jemand eine Tür auf. Und ich merkte so, oder das hat ja noch meine Wohnung hat ja noch ein Zimmer. Das ist ja überkrass. So, und ich nehme das mit offenen Armen. Plötzlich werden überall Kinder erschossen. Dicker.
Und im nächsten Satz zu sagen, warum werde ich nicht auf Festivals
gebucht? Ja, warum werde ich denn nicht auf Festivals gebucht? Alle freuen sich doch. Aber das ist ja, unsere Fanbase ist mittlerweile so groß. Dicker, wenn wir auf dem Splash spielen, dann ist das da nicht leer. Dann sind da die Leute und wissen, ja. Weil wir einfach auch live, wir sind live gut. Wir sind live wirklich gut. So, auf Platte waren wir meistens nicht so gut wie live. Wir sind live brutal. Wir haben Trailerpark-Tour gespielt, Alter. Die Leute wussten gar nicht mehr, wohin mit sich. Weil wir kommen da hin, 90% der Leute kennen uns nicht und plötzlich sind die alle so, Alter, ich kann gar nicht anders als irgendwie mitmachen, weil wir sind Motherfucker. Wir sind richtige Motherfucker live. Und ja, da ist doch egal, was du rappst. Da muss die Energie stimmen, so Flair Voice. Aber da muss die Energie stimmen und wenn du merkst, Alter, krass. So,
wenn du am Ende der Baller bist.
Wenn du am Ende der Baller bist, Alter, gehst du oberkörperfrei da raus und hast auf Instagram erstmal, keine Ahnung, 150 Markierungen und alles so, ja. Überkrass. Ja. So, was war das denn? Ne? Und das kann auch nicht jeder.
Vielleicht helfen ja noch ein paar Tweets und wir sehen dich nächstes Jahr auf dem Splash.
Ah, mal gucken, ne? Mal gucken. Aber ich würde mich natürlich freuen. Ich war ja bei KDM Shay, war ich Backup-Rapper. Da war ich das erste Mal auf dem Splash. Da habe ich als Backup-Rapper von Shay, habe ich da gerappt. Da dachte ich auch, das ist aber krass.
Bei dem Rapper, der die neue Grenzen eröffnet hat.
Ja, und ja. Deswegen bin ich auch immer so, ich freue mich einfach so, wenn ich Leuten helfen kann, wenn ich Leute dope finde. Ich bin ja immer so wirklich, ich bin so naiv. Ich bin so, oh, du bist ja voll gut. So, Antifuchs habe ich mir reingezogen. Ich so, boah, die ist ja so gut, super, Alter. Dope. Weißt du, und wenn ich dann weiß, ich kann irgendjemandem ein bisschen helfen und meine Fans ein bisschen mehr darauf aufmerksam machen, dann mache ich das. Machen wir einen Song mit dem, haben dann in der Box irgendwie eine EP davon gemacht und dann sind die auf 3000 CDs. Und plötzlich so, Raw Fiction Fans sind loyal, sind cool, die wissen, die passen zusammen, das ist geil, habe ich gehört, da gehe ich noch zu einem Konzert. Ein bisschen wie früher.
One Love.
Ja, ein bisschen wie früher. Hip-Hop-Gedanke, Alter.
Ja. Das sind doch wunderbare Schlussworte eigentlich.
Ich finde auch, Mann, Alter, wir sollten uns alle lieb haben. Deswegen habt mich doch auch mal alle lieb, Alter. Ich bin auch kein verkehrter Kerl und rappen kann ich auch. Ach, Mann, was war für dich die schlimmste Zeile auf der CD?
Boah.
So, wo du sagst so, boah, was hat der denn da gesagt? Ich finde die Hauke MacGyver-Line ist, glaube ich, schon...
Die ist so schlimm.
Die ist
so schlimm. Ich habe nämlich auch erst überlegt, ob ich mir die schlimmsten rausschreibe. Und dann dachte ich so, nee, den Film gibst du dir nicht.
Die ist so schlimm.
Aber das war wirklich eine, bei der ich so dachte, Moment mal, was war das? Kurz nochmal zurückgespult. Und so,
ich habe mich tot gemacht. Ich will ein Instagram-Bild machen. Ich bin leider so schlecht in Photoshop und so. Aber ich will mir so ein Instagram-Bild machen, so wo MacGyver mit meinem Gesicht da drauf und im Hintergrund so ein Kleiderbügel und ein Stift, so, weißt du? Digga, das ist so schlimm. Das ist so schlimm.
Auf welchen Track ist die nochmal?
Die ist auf Fotzen mit Camo und David.
Ja, dann...
Die ist so schlimm.
Ihr werdet sie hören, sobald das Album draußen
ist. Die ist so schlimm. Wie findest du Nicht verliebt? Das würde ich gerne wissen.
Böse.
Der ist fies, ne?
Der ist böse. Ich konnte es nicht so ganz, du hast ja auch getwittert, dass es so der krasseste Song ist, den du bis jetzt gemacht hast, ne? Also auch so ein Klumpen im Magen.
Sehr, sehr intensiv.
Und ich finde aber, dass er sich, bei mir hat es ein bisschen gedauert, weil es erst der hintere Teil, wo es so wirklich diese direkte Ansprache und wo es so ehrlich wird und wo man so denkt, okay, das sind ganz schön krasse irgendwie Beziehungsprobleme und Vorwürfe und Selbstzweifel und so weiter. Und das habe ich am Anfang beim Song nicht so kommen sehen. Ja. Da musste er erst hin.
Der zieht schon und du denkst so.
Weißt du, man verliert sich so da drin und so nach anderthalb Minuten fragst du dich auch, hoch, sind wir denn jetzt hier gelandet bei dem Thema?
Und ich finde, da finde ich zum Beispiel so krass, das ist ja, ich meine, jeder, der mal auch in einer Langzeitbeziehung ist, zum Beispiel, also der Song handelt nicht von mir, aber tatsächlich war es so, dass ein Freund von mir sich von seiner Freundin getrennt hat und wir sehr viel darüber gesprochen haben und ich habe quasi den Song über ihn geschrieben und das war auch so, ich so, boah, zeige ich ihm das? Ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen, weißt du, weil wir auch dieses du liebst mich wie einen Mann, mit dem du keinen Sex haben willst, ha? So, das sind wörtliche Zitate teilweise, die ich da reingehauen habe. Und dann war ich so, ist mir schon ein bisschen so komisches Gefühl,
wenn man jemand anderen so einen guten Freund nackig macht.
Ja, genau, du gehst zu ihm und nimmst dir so seine tiefsten Gefühle und verarbeitest das in einem Song. So.
Für 10.000 Leute.
Und jeder hört das dann so, ne? Und dann habe ich so, boah, ich musste das echt beichten, so, ich zeig dir den mal und so. Und da war er so, boah, ist das krass, schick mir die Demo. Ich will den unbedingt die ganze Zeit hören jetzt. Alter, ist das krass. So, wie hast du... Er ist gar nicht mehr darauf klargekommen, dass jemand quasi seine Gefühle für ihn formulieren konnte, so, weil er es nicht so konnte wie das. Und meine Mama hat mal gesagt, warum schreibst du sowas denn? Du bist doch so ein sensibler Typ. So. Und oder so ein emotionaler, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau gesagt hat. Aber ja, genau das ist es. Und genau deswegen finde ich auch immer gut darin, weil ich Gefühle checke. So, ich bin nicht schlecht darin, ein Gefühl zu formulieren und irgendwie umzusetzen.
Und Empathie plus Wut.
Oder? Genau. Ja, und bei mir ist es ja immer die Wut. So. Ja. Aber ich finde, das ist.
Sagt er und kicherte.
Es ist ein sehr. Ja, bei mir ist Trauer immer Wut, Alter. Und aber deswegen bin ich auch so krass von dem Song irgendwie gefangen, weil ich mir denke, so, ja, das ist schon so die nächste Stufe zu dem, was ich eigentlich als Künstler machen möchte oder muss. Mhm. So, weil diesen.
Das ist ja auch immer etwas, womit man mich bekommt, wenn das dann persönliche Dinge sind, die nicht so überzeichnet sind, so dass ich damit halt so relaten kann.
Und ich hab ja, kennst du Blutlinie von mir?
Habe ich jetzt nicht vor Augen.
Das ist ein Song, den habe ich über meine Familie geschrieben, da habe ich mich sehr viel mit mir, mit meiner Familie und so beschäftigt. Und den habe ich geschrieben und der ist so böse. Also der ist nicht böse. Der ist auch nicht, den kannst du nicht mit nicht verliebt vergleichen, sondern es ist wirklich ein sehr bedrückender Song.
Sagst du, der ist was für eine schöne zweistündige alleine Fahrt nach Hamburg?
Hör dir den mal an. Du kennst dann meine Familie. So, das okay. Ist vollkommen abgefahren, weil ich habe den Song meinen Eltern nie gezeigt und meiner Schwester nie gezeigt. Und ich rede da über die und ich rede
aber
über.
Aber weißt du, ob sie die irgendwann mal gehört haben?
Nee, haben sie nicht.
Okay.
Haben sie nicht. Das hätten die mir gesagt. Weil ich weiß, meine Mutter wäre, glaube ich, am Boden zerstört. Mein Vater wäre sehr wütend wahrscheinlich auf mich, einfach weil so, ich rede da über
die Familie.
Ja, ich rede über die Beziehung von ihm zu seiner Mutter und dass ich das nicht verstehe. Dass, wenn du dich mal mit deiner Familie auseinandersetzt, dann sind ja immer so Sachen, du verstehst es nicht. So, deine Eltern sind ja keine Heiligen, so, aber du verstehst ja bestimmte Beziehungen innerhalb einer Familie, verstehst du doch gar nicht, so, weil du warst nicht dabei. So, du kannst nicht checken, was mit deinem Vater und deiner Oma passiert ist. So, du merkst nur, nee, irgendwie mögen die sich nicht so richtig. Und ich habe das sehr, eigentlich habe ich es sehr aus einem kindlichen Blickwinkel ehrlich aufgearbeitet. Und das war zum Beispiel ein Ding, habe ich ja auch getwittert, so nach Blutlinie haben Leute mir geschrieben, so sie haben sich wieder mit ihrer Familie vereint, so, weil genau so war es. Und nach nicht verliebt denke ich tatsächlich, dass Leute sagen werden, ciao, Alter, meine Beziehung, wir sind an einem Punkt, so, ich bin nicht verliebt in dich. So, ich liebe dich einfach nicht mehr, weil das führt zu nichts.
Ja.
Und ich gebe wirklich Brief und Siegel, dass das passieren wird, dass ich dann.
Das ist auf jeden Fall
Schuld.
Dieser Song ist auf jeden Fall so. Also man hört diesen Song und man denkt, du bist in einer emotionalen Lage, in der es eigentlich keinen Ausweg mehr gibt,
genau.
Außer abzuhauen.
Es führt zu also nix.
Weil man so unzufrieden ist einfach und.
Man ist aus Gewohnheit zusammen und das.
Ja. Und
das jetzt, ist das
jetzt stell mal vor, wie ich die letzten Tage zu Hause gesessen habe, dieses Album gehört habe und immer wieder natürlich auf diesen Song gekommen bin und den auch häufiger gehört habe als andere auf dem Album.
Absolut.
Und dann aber im Wechsel mir YouTube-Videos reingezogen habe.
Und dann denke, bin einfach, Rockstar hat mal gesagt, Auge, du bist einfach ein komischer Typ. Weil da standen wir auf der Straße
Punkt.
Und ich auch so, und da habe ich ihm auch irgendeine Line gesagt auch. Und er so, Auge, du bist einfach ein komischer Typ. Und ja, das bin ich. Ich bin einfach ein sehr komischer Typ mit einem schrägen Humor, einer komischen Geschichte so. Aber ich habe was Gutes erschaffen. Ich habe ein gutes Lebenswerk, Alter. So, Raw Fiction.
Hey, ich wünsche dir viel Erfolg auf jeden Fall.
Dankeschön, freut mich sehr zu hören.
Und hat mich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast.
Dankeschön.
Und ja, schauen wir mal, wo es hingeht.
Ja, Grüße an alle. Grüße
ob wir uns auf irgendeinem Festival treffen in naher Zukunft.
Ja, mal schauen, ne? Frauenfeld, Headliner im Velodrom.
Ja.
Wenn wir da spielen, kriegst du Gästeliste plus 10, ey.
Jawollo, da komme ich drauf zurück.
Alles klar. Fiction im Velodrom, ey. Ciao.
Okay, mach's gut, Freunde.
Tschüss.
Bis bald. Backspin.